Soll ich den leiser schalten? Ich muss ja nicht schreien. Herzlich willkommen zum Erntedankfest. In diesem Jahr im Freien und auf dem Hof. Schön, dass Sie sich eingefunden haben. Schön, dass ihr euch eingefunden habt. Ich hoffe, es hat jeder einen Platz gefunden. Es dürfen ja immer Familienmitglieder auch direkt nebeneinander sitzen. Alle anderen müssten bitte ungefähr Abstand halten. Wir wollen auch gerne singen. Deshalb wäre es gut, wenn wir den Abstand auch einhalten. Dieses Erntedankfest feiern wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind eingeladen, zu erkennen, wie gut Gott zu uns ist und seine Güte zu uns in unserem Leben schätzen zu lernen. An einem Erntedankfest geht es natürlich ums Danken. Das wundert nicht, ist aber für uns in unserem Leben nicht unbedingt selbstverständlich. Worum geht es da eigentlich genau beim Danken? In einem Artikel der Zeit schrieb vor Jahren eine Redakteurin darüber. Die Redakteurin selber hatte überhaupt keinen Bezug, irgendwie was mit Gott anzufangen. Und schrieb dann darüber, dass sie plötzlich von einem Gefühl überfallen wurde, sie würde gerne danken und wusste überhaupt nicht, wie das geht. Also das war natürlich jetzt mehr als das tägliche Danken irgendeinem Mitmenschen gegenüber. Sie wollte so gerne danken. Sie hat sich dann erkundigt bei den Kirchen, bei den beiden Großen, und konnte nicht zufriedengestellt werden. Man hat ihr nicht, worüber sie sich dahin gewendet hat, man hat ihr nicht deutlich gemacht, wie man zum Beispiel jetzt Gott danken kann. An so einer ungewöhnlichen, aber eben bemerkenswerten Anekdote merkt man, dass Danken nicht selbstverständlich ist. Und dass es nicht so einfach ist, wie man denkt. Im Duden hat das Wort Danken zwei Bedeutungen. Und zwar in dieser Reihenfolge. Erstens, zur Unterstreichung einer höflichen Ablehnung oder Annahme eines Angebots. Oder ähnlichem. Zweitens, als kurze Form der Dankesbezeigung. Das Wort Danke. Zuallererst wird genannt, es dient dazu, etwas abzulehnen, was einem angeboten wird. Das fand ich interessant. Nein, danke. Erst als zweites kommt der Ausdruck, also erstens, dass man das Angebot annimmt und zweitens, dass man mal kurz dankt. Man kann also auch, obwohl man das Wort Danke gebraucht, vom Danken wegkommen. Indem man ein Angebot damit ablehnt und trotzdem Danke sagt. Das Danken kann auch als Verpflichtung empfunden werden. Nun sag aber auch schön Danke. Oder Danken wird als Mittel verwendet, um mehr zu bekommen. Ich sag schön Danke, dann fühlt er sich ein bisschen gestreichelt und dann gibt er mir noch mehr. Ist doch seltsam, auf was für Ideen wir Menschen kommen bei so einer guten Geschichte wie Danken. Jemandem wirklich danken hat ja damit zu tun, ich erkenne und ich erkenne an, dass du mir das, was du mir gegeben hast, nicht geben müsstest. Sonst würde ich ja nicht Danke sagen. Sonst würde ich sagen, okay, gut, abhaken. Du bist dazu nicht verpflichtet, mir das zu geben. Ich habe es so gesehen nicht verdient, aber du gibst es mir. Oder tust es mir, oder wie auch immer. Danke. Es ist eine Wohltat von dir, die du mir entgegenbringst, die ich nicht nehmen könnte. Wir drücken also damit aus, dass wir schätzen, was jemand für uns getan hat oder tut. Und es hat viel damit zu tun, dann auch diese Person zu schätzen. Und deshalb hat Danken damit zu tun, dass wir das, was wir in unserem Leben erleben, was uns gelingt, was uns sozusagen zufällt, nicht einfach als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Man kann es nämlich auch anders sehen. Alle Liebe und Zuwendung, die mir zufallen, ja auch manches Scheitern, aus dem ich lernen kann, sind ein Geschenk. Dafür kann ich dankbar sein. Man erlebt dasselbe, aber es hat völlig unterschiedliche Deutungen. Das kommt uns Menschen natürlich unendlich schwer vor oftmals. Danken wirklich zu empfinden und von Herzen vorzunehmen. Ich habe mir angewöhnt, in meinen täglichen Gesprächen mit Gott auch immer zu danken. Oft mache ich das am Anfang des Gesprächs, auch am Ende des Gesprächs wieder, auch zwischendurch. Und wenn es mal nur ein Satz ist. Aber ich habe beobachtet, dass das meine Haltung verändert. Ich sehe das, was ich erlebe. Ich sehe Gott. Ich sehe mich selbst in einem anderen Licht. Wenn ich mir bewusst mache, dadurch, dass ich aus Überzeugung danke, du hast geschenkt bekommen. Danken hat auch von der Herkunft her mit Denken zu tun. Also ist das nichts, was Leute machen, die nur ein bisschen beschränkt sind und nicht wissen, dass sie sich das auch alles selber nehmen könnten, sondern das hat damit zu tun, dass Leute wissen, auch was ich mir selber erarbeitet habe, hat mit einem Geschenk zu tun. Denn wo habe ich die Möglichkeiten dazu her? Und deshalb ist Danken etwas ganz Wichtiges. Umstände und Menschen sind nicht einfach etwas, was uns positiv zufällt, weil es uns zufallen muss. Und es ist auch nicht etwas, was uns das Leben verderben kann, wenn es uns nicht angenehm vorkommt. Der Schlüssel zu einem Leben mit Freude ist deshalb das Danken. Nicht Wohlstand, nicht lauter Erfahrungen, die wir machen, dass uns alles gelingt oder etwas sogar Reichtum, sondern Dankbarkeit. Die Entdeckung, dass wir unfassbar beschenkt sind. Das hat der englische Philosoph Francis Bacon im 17. Jahrhundert einmal gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ich finde, dass unser Fest hier auf dem Bauernhof jetzt unter diesen Umständen so viel mit dem Leben zu tun hat, dass man es einfach machen muss. Jetzt mal. Es mag manchmal ungemütlich sein, das kann sein. Es ist auch zu sehen, dass der Dreck, den man im Laufe des Lebens veranstaltet hat, nicht einfach so wegzumachen ist, dass man die Spuren nicht noch sehen würde. Und manchmal stinkt es einem auch gewaltig. Aber man kann sich entschließen, alles anders zu sehen und zu sagen, wie schön, dass wir jetzt Gottesdienst feiern können, dass wir einander erleben können, dass wir mal wieder singen können und dass Gott uns begegnen will mitten im Leben. Diese beiden Lieder haben uns im Besonderen nochmal mit hineingenommen, darüber nachzudenken, weil man jetzt das einfach entweder als Text so hatte oder auch gesungen hat, dass das, was wir haben, immer mit der Schöpfung zu tun hat. Wir Menschen machen so viel künstlich inzwischen und die Arbeit ist oft so weit entfremdet davon, dass man es gar nicht mehr so wahrnimmt wie auf der Landwirtschaft, dass wir Menschen nicht in der Hand haben, ob es gelingt und ob das Essen auf den Tisch kommt tatsächlich und die Jacke zum Anziehen da ist. Der Predigttext, ein Bibeltext aus dem Markus-Evangelium Kapitel 8, der heute für das Erntedankfest vorgesehen ist, der nimmt uns hinein, zu entdecken, dass es das geben kann, dass man nicht genug hat, und nimmt uns hinein in die Frage, was machen wir denn jetzt, wenn nicht genug ist? Man kann ja über den Welthunger viel nachdenken. Man kann auch darüber viel reden, davon passiert noch nichts. Es gibt einen Streit darüber, ob wir zu viele Menschen auf dieser Erde haben. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch von Gott so beabsichtigt ist. Mir hat man schon mal gesagt, ein Fachmann, es ist ein Verteilungsproblem. Vielleicht setzt Jesus gerade da an mit unserem Text von heute. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie harren nun schon 3 Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige von ihnen sind von Ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sprachen, 7. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten. Und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten noch einige Fische, und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, die übrigen Brocken auf, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000, also Männer. Und er ließ sie gehen. In 3 Teilen möchte ich mit uns diesen Bericht kurz angucken, unter dem Thema, was das eigentlich mit Dankbarkeit zu tun hat. Das erste ist, Dankbarkeit öffnet für das Ergehen anderer. Es wird hier eine objektive Lage geschildert. Die Leute haben Hunger und brauchen etwas zu essen. Das kann einem ja egal sein, solange man selber was hat. Die Jünger haben immerhin 12 Leute plus Jesus, 13, 7 Brote und ein paar Fische. Ob die eigentlich selber hatten, weiß man gar nicht. Aber man hätte sich ja genug sein lassen können. Jesus weiß, dass alles, was wir haben, alles, was wir können, alles, was wir wissen, alles, was wir sind, von seinem Vater im Himmel kommt. Deshalb berührt es ihn auch, wenn Menschen Mangel haben, wenn Menschen etwas brauchen. Mag für uns oft so wirken, als bekomme er das nicht mit. Oh, sehr wohl weiß er. Jesus sieht das. Und er sieht es so, dass es ihn etwas angeht. Deshalb spricht er seine Jünger an und schildert ihnen seine Sicht auf die Menschen, seine Leidenschaft, seinen Schmerz dabei. Durch ihn sind seine Jünger auch Kinder des Vaters im Himmel geworden. Deshalb geht es sie auch an, wenn Menschen Mangel haben. Die Jünger merken, dass Jesus sie mit der Not der Menschen jetzt in Verbindung bringen will und wehren das erstmal ab. Jesus, du hast mal wieder keine Ahnung. Ja, jeder sieht, dass das nicht reicht, was wir haben. Was soll das denn jetzt? Ja, die Frage ist aus ihrer Sicht nur so zu beantworten, ja, woher sollen wir so viel Essen nehmen? Stimmt, das könnt ihr nicht. Wir können ja nicht helfen. Schon sind wir damit durch, könnte man denken. Ich habe nicht genug, also geht nicht mich die Not anderer nichts an. Jesus sieht das anders. Er fragt eben stattdessen, wie viel habt ihr denn? Sollen sie doch mal nachzählen. Erstmal genau hingucken. Eben noch hieß es nahezu nichts. Plötzlich sind es 7 Brote. Immerhin. Jesus sagt immer, guck nach, was du schon bekommen hast. Das führt uns dann zum zweiten Aspekt. Dankbarkeit öffnet die Hände. Jesus nimmt auf ihre Antwort hin jetzt die Sache in die Hand und betrachtet ihren Besitz als sein Eigentum. Das muss man erstmal wahrnehmen. Der geht mit diesen 7 Broten, bei denen er gerade gefragt hat, wie viel habt ihr, geht er so um, als ob das seine seien. Er kann darüber verfügen, meint er. Es wehrt sich auch keiner. Vielleicht, weil die Jünger sich nicht getraut haben. Vielleicht, weil sie es inzwischen begriffen haben. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, alles gehört Gott. Tatsächlich, was du hast, ist dein Besitz. Du hast es gerade, aber ist nicht dein Eigentum. Es gehört letztlich Gott. Hast du das eigentlich schon mal so angeguckt? Bitte, gibt es da Widerspruch?
Nee, hatte ich gerade
überschrieben,
das Thema.
Ach so, okay.
Besitz und Eigentum.
Genau, saubere Trennung. Hast du das so schon mal angeguckt, dass das, was du besitzt, was du kannst, was du weißt, was du bist, gar nicht dir gehört? Was würde sich eigentlich in deinem Leben ändern, wenn du alles mit diesen Augen siehst, jetzt? dass es nicht dir gehört, sondern Gott. Was würde sich da eigentlich ändern? Das wird jetzt ein Gespräch lohnen. Ich kann nur an dieser Stelle nochmal wieder einladen zum Bibelgespräch mit Voss. Solche Sachen sind da dann zum Beispiel auch mal Gespräch und dann geht es richtig rund. Es ist einfach toll. Kann man jetzt im Moment hier nicht. Wir freuen uns gerade, dass es trocken ist. Deswegen muss ich ein bisschen weitermachen. Es ist zu wenig, als dass man davon abgeben könnte. Ja, das stimmt. Vielleicht reicht es gerade noch für die eigene Familie. Vielleicht auch ein bisschen drüber hinaus. Das stimmt. Und Jesus dankt dafür. Das ist für mich einer der atemberaubenden Punkte in diesem Bericht. Wir haben es vor einiger Zeit schon mal bei der Speisung der 5000 angeguckt. Wobei es bei Jesus weder um die Menge der Leute geht, noch um die Menge der Brote oder Fische oder wie auch immer. Ich finde das toll, dass das so unterschiedlich und auch noch bei zwei Begebenheiten so geschildert wird. Weil deutlich wird, die Zahlen spielen überhaupt keine Rolle. Du kannst auch 5 Millionen nehmen, das ist völlig egal. Jesus dankt, obwohl es nicht genug ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger wieder gedacht haben, sag mal, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Meister los? Irgendwie ist er heute heiß gelaufen oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht zum Himmel aufgucken und danken für diese 7 Brote, wo er es schon gleich sieht, das langt doch gar nicht. Aber Jesus macht das so. Der weiß, das ist ein Geschenk des Vaters. Und er weiß schon, und der Vater macht genug für alle draus. Und dann gibt er den Jüngern die Brote zurück. Es waren ja mal ihre. Und dann wurde ihnen deutlich, die gehören euch gar nicht, geht mal her. Und jetzt kriegen sie sie wieder. Und wozu bekommen sie sie? Um sie weiterzugeben. Er gab sie ihnen, dass sie sie austeilten. Ja, das rupft ein bisschen an uns, ein bisschen sehr. Man kann gar nicht mehr einfach in Ruhe mal mit seinem Besitz so sein, wie man ist. Das stimmt. Und die Jünger teilen aus. Was du Gott zur Verfügung stellst, weil es ihm ohnehin gehört, das gebraucht er, um Menschen satt zu machen. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Obwohl ich das sage, vergesse ich ja völlig, dass ich ständig dabei bin. Ich habe zwar das nicht mit 7 Broten erlebt, aber schon bei anderen Gelegenheiten, dass Gott aus dem, was nicht reicht, für andere etwas macht. Wenn ich einfach sage, ja gut, dann mach doch was draus. Und nicht sage, nö, das reicht sowieso nicht, das reicht gerade für mich, das behalte ich schön bei mir. Gott will Menschen zeigen, dass er sie liebt. Davon werden wir ja letztlich erst satt. Ein brasilianischer Pastor, dessen Gemeinde eine Erweckung erlebt hat, weil die Jugendgruppe angefangen hat, sich um die Armen zu kümmern, sind die alle irgendwie hellhörig geworden. Mensch, man kann mit Gott ja was erleben, das gibt's ja gar nicht. Ja, weil da plötzlich solche Sachen passierten, dass Leute einfach satt wurden von Dingen, wovon man gar nicht satt werden konnte. Und der hat mal gesagt, ja, der hat, unter Armen haben die gelebt. Die haben ihre Gemeinde direkt im Armenviertel gehabt und haben erst sich gar nicht begriffen, was sie da für eine Aufgabe haben könnten. Und dann hat der mal auf einer Konferenz uns als Studenten gesagt, die wirkliche Armut ist gar nicht die an Material, sondern die an Beziehungen. Und Jesus will Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Was du hast, gibt er dir zurück, wieder in deine Hände. Deswegen hast du es, um damit Menschen zu zeigen, dass Gottes Herz für sie schlägt. Zur Freude und zur Ehre Gottes und zum Segen für Menschen. Und jetzt stelle man sich vor, dass Matthäus zum Beispiel, der ja dabei war, plötzlich sagt, stopp Jesus, das ist unser, das geben wir nicht weiter. Nee. Du kannst das ja, du kannst gerne dafür danken, du kannst das auch gerne brechen, ja, und uns wieder zurückgeben. Du kannst das aber nicht einfach jetzt weitergeben an die anderen. Das machen wir nicht, wo kommen wir denn da hin? Wir sind dir nachgefolgt, aber wir behalten uns vor, jedes Mal zu überlegen, ob wir wirklich mitmachen. So erlebe ich das. Es steht jedes Mal wieder in Frage, ob ich jetzt Jesus wirklich folgen will. Ich habe mich dazu längst entschlossen. Und Jesus macht das auch nicht rückgängig. Aber ich tue manchmal so, als wäre ich nicht jemand, durch den er seine Liebe austeilen will. Als könnte ich es für mich behalten. Wie würde eigentlich der Schluss aussehen, wenn das wirklich so geschehen wäre? Die Jünger hätten gesagt, nö, Jesus, ohne uns. Wir verziehen uns da hinten mit den 7 Broten, sodass keiner sieht, dass wir sie essen, und dann langen wir mal ordentlich zu. Was übrig bleibt, kriegen vielleicht dann noch die anderen. Man stelle sich mal den Schluss vor. Ich rege mal die Fantasie ein bisschen an. Wie wäre das zu Ende gegangen? Und sie gingen alle nach Hause, ein paar kamen nicht an, und alle anderen hatten den Eindruck, da gehe ich nie wieder hin, man verhungert. Oder so. Mit welchem Eindruck sind die Leute hier nach Hause gegangen? Jesus kümmert sich um alles. Der weiß sogar, wie es in meinem Bauch aussieht. Auch wie es in meinem Herzen aussieht. Der macht satt. Völlig anders. Wie Jesus uns Menschen liebt und was er für uns getan hat und tut, das erfährst du dann so richtig, wenn du dich in seine Nähe begibst. Und wenn du dich ihm mit dem, was du hast, zur Verfügung stellst. Das tut man aber nicht, wenn man es sich selber verdankt. Dann kann man sehr leicht in die Haltung verfallen, zu klammern. Dann ist man nicht offen für den anderen. Denn die haben ja nicht so viel dafür getan, dass sie das alles haben. Wären die mal alle fleißig gewesen, hätten sie auch alle so viel wie ich. Dankbarkeit öffnet die Hände, dass wir weitergeben können. Ich buchstabiere an diesem Thema rum, seit ich Jesus kenne. Und man ist, finde ich, nie fertig damit. Vielleicht geht es euch völlig anders. Ihr seid nur großzügig, das mag ja sein. Ich merke, ich muss mich jedes Mal dazu entschließen. Und letztlich ist die Frage, ob ich Gott vertraue oder nicht. Der einen Persönlichkeit, das hat wirklich mit auch der Persönlichkeit von Menschen zu tun, fällt das leichter. Der fallen andere Dinge dann schwerer. Der anderen Persönlichkeit fällt es schwerer. Es geht nicht um ein absolutes Maß, wie viel hast du gegeben. Es geht darum, ist dir klar, dass du alles deinem Gott verdankst und dass der dir das morgen auch wieder geben kann, wenn du es brauchst. Dann kannst du weitergeben. Jesus teilt es aus. Nachdem er Gott dafür gedankt hat. Und es reicht. Nicht nur für sie, sondern für 1000 andere. Deshalb als drittes, Dankbarkeit öffnet den Blick für Gott. Was war das eigentlich für eine Erfahrung? Die sammeln 7 Körbe voll Brocken auf. Das waren ja solche Kaventsmänner, diese Körbe. Ich weiß gar nicht, ob das nachher mehr war als vorher. Also es waren nicht so eine kleinen Körbe, wo wir immer unsere Geldsammlung drin machen, weil wir davon nicht so einen großen Behälter brauchen. Da kommt ja nicht so viel rein in der Regel. So, sondern das waren richtige Kaventsmänner. Wie gut, dass wir gar nicht vor Augen haben, wie viel das war. Wenn es nämlich noch mehr gewesen wäre, würden wir denken, oh Mann, man hätte es vervielfältigen können. Genau. Die Liebe Gottes jedenfalls ist ein fließendes Gewässer. Wenn man es stehen lässt, merkt man selber nicht mehr, was man da hat. Wenn man es fließen lässt, kommt immer noch mehr. Es multipliziert sich. Jesus hätte ja eigentlich auch jedem das Brot einfach auf den Schoß schmeißen können. So Leute, hier habt ihr. Ich meine, wenn man mal davon ausgeht, dass Jesus jetzt auf 7 Broten für alle Brot gemacht hat, dann kann der auch wie man dafür ist, für die Dinger alle irgendwo platzieren. Aber er gibt es seinen Jüngern, damit sie austeilen. Und teilen sie nicht aus, geht es auch nicht weiter. Das ist verrückt, finde ich. Was mutet der den anderen eigentlich zu, durch mich auszuteilen? Und was vertraut er mir eigentlich an, dass er durch mich austeilt? Das ist unfassbar. Er selbst hat den Lobgesang gesprochen, wie es üblich war. Und dann beteiligt er seine Freunde daran, was Gott tut. Bei Gott mitmachen ist also nicht Ausbeuterei. Gott will übrigens gar nichts von dir haben. Der hat selber schon alles. Dass die Freunde von Jesus da die sieben Brote geben, das hat doch nichts damit zu tun, dass Jesus nicht etwas selbst was hätte aus der Tasche ziehen können. aber er arbeitet mit dem Handgreiflichen. Mit dem, was er uns schon geschenkt hat, weil wir dabei eine Erfahrung machen sollen. Wenn man seine Kinder mitmachen lassen hat bei irgendwas, zum Beispiel handwerklich, da kann ich ja nun gar nicht so viel, aber ein bisschen was konnte ich schon. Und da hat man ja immer viel länger gebraucht. Und es ging auch was schief. Heute können sie das besser als ich. Bin ich froh drum. Manche jedenfalls. Aber als sie kleiner waren, ging da auch mal was schief. Und man hätte es vielleicht am liebsten selber gemacht. Aber wenn man dann entdeckt hat, was die für eine Freude dabei hatten. Und wenn man sich mal klar gemacht hat, was das für eine tolle Zeit war, die man jetzt miteinander erlebt hat. Und dass da Beziehung wächst. Sodass vielleicht auch eine Freude im weiteren Leben darin besteht, miteinander zu tun zu haben. Das wächst doch bei solchen Gelegenheiten. Dann sagt man, oh, hätte ich es bloß nie alleine gemacht. Wehe mir, dass ich überhaupt was alleine ohne meine Kinder gemacht habe. Und ich glaube, dass Gott das mindestens in diesem Punkt so sieht. Der macht nichts ohne uns. Weil es alles ein Zeichen seiner Liebe ist und Erfahrungsraum für uns, dass wir mitmachen dürfen. Sie aßen und wurden satt. Kurz und knapp wird das Ergebnis berichtet. Interessant ist die Formulierung, die Jesus beim Abend, also die da vom Austeilen beschrieben wird. Und er nahm die Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Genau wie beim Abendmahl. Meiner Ansicht nach kein Zufall, sondern der Hinweis darauf, dass das Tiefste und Größte, was sie weiterzugeben haben, die Liebe Gottes ist, die sich darin zeigt, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat. Und wie ich vorhin von dem Dreck sprach, bei dem man immer noch sieht, dass er mal da war, aber Gott hat ihn aus der Welt geschafft in unserem Leben. Aus unserem Leben. Und das ist besonders das, was wir weiterzugeben haben. Alles andere gehört dann auch dazu. Aber ist nicht die Hauptsache. Wenn wir also mit einem dankbaren Herzen Gott gegenüber unterwegs sind, müssen wir nie mehr bei unseren eigenen Bedürfnissen und bei unserer eigenen Not stehen bleiben. Wir können das vor Gott im Gebet aussprechen und er nimmt sich unserer Nöte und Sorgen an. Und dann können wir das Vertrauen wagen, dass er sich darum kümmert und in die Hand nehmen, was er uns geschenkt hat und auch andere davon haben lassen. Denn Gott wird uns auch weiterhin geben. Wir können unsere Hände öffnen und austeilen. Ja, es ist immer zu wenig, was ich habe, das stimmt. Es kommt immer darauf an, was Jesus daraus macht. Denn wenn wir Jesus zur Verfügung stellen, was wir haben, dann werden alle satt.